Knapp 30 Jahre ist es jetzt her, da ich das letzte Mal hier im Gottesdienst in meiner damaligen Gemeinde predigt habe. 30 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Und damals hatte ich die Bibel ganz am Anfang in die Hand genommen und habe gesagt, es gibt so viele Leute hier, die das Wort Gottes viel besser auslegen können wie ich. Die viel mehr Weisheit haben, die Zusammenhänge verstehen und das alles besser hinkriegen. Und dann habe ich die Bibel weggelegt und habe von mir und von meinem Leben, von meinen Erlebnissen mit Gott erzählt. Jetzt, 30 Jahre später, stehe ich am gleichen Punkt. Ich kann hier stehen und sagen, es gibt so viele, die können viel besser predigen, die können viel besser reden, die Zusammenhänge, die ganze Wortwahl, ich bin immer begeistert, wie manche Leute da die Worte so zusammenkriegen. Aber in den 30 Jahren habe ich aber erlebt, dass Gott auch durch Menschen wie mich reden kann. Durch die, die es nicht perfekt macht. Wenn es immer nur die Beste machen würde, dann wäre es oft leer. Und so kann ich heute die Bibel in die Hand nehmen und euch die Erlebnisse erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, was er mir aufs Herz gelegt hat. Ich darf die Bibel in die Hand nehmen und euch aus der Bibel vorlesen. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Das Wort Gottes ist gemacht von Menschen wie du und ich. Und so lese ich jetzt ein paar Bibelstellen vor, um die es heute geht, und nehme euch mit rein in den Text und in die Geschichte, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Matthäus 4, 18 bis 20. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Markus 9, Vers 5, das ist da auf dem Berg, wo Jesus mit Elia und Moses redete. Petrus rief, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Matthäus 14, da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortet Jesus. Petrus stieg auf dem Boot und ging zu Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Markus 14, Abvers 37. Da kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, schläfst du? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr nichts erreichen. Lukas 22, Petrus sagte zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute, ehe die Nacht zu Ende ist und der Herr kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Und die letzte Stelle aus dem Johannes 21, nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatte, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagt Jesus. Jesus wiederholt seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortet Petrus noch einmal. Das sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragt Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus, dann sorge für meine Schafe. Ihr seht, es geht um Petrus, zumindest zum Teil. Zum Teil geht es auch um mich und zum Teil geht es um euch. Petrus hat mich schon immer fasziniert, weil zum großen Teil habe ich mich in ihm wiedergesehen. Petrus war voller Eifer, er hatte ein kindliches Vertrauen, eine große Klappe und er war ein Versager. Da habe ich mich drin wiedererkannt. Als Jesus zu Petrus kam und sagte, er soll ihm nachfolgen, da hat er sofort alles stehen und liegen lassen. Keine lange Diskussion, kein Hinterfrage, sondern hat alles stehen und liegen lassen und ist Jesus nachgefolgt. Und als Jesus dann mit Elia und Moses auf dem Berg war, da ist Petrus gleich hin und hat gesagt, ich will dir eine Hütte bauen. Er war voller Eifer. Er war da einfach impulsiv und hat auch das getan, was er da so auf dem Herzen hatte. Und genau so war ich in jungen Jahren auch. Voller Eifer, impulsiv, ich war überall gleich dabei. Es gab keine Grenze. Naja, fast keine. Eine Ausnahme gab es. Und zwar, ich sagte zu Gott schon immer, Gott, Herr, ich mache alles für dich. Aber ab ins Ausland, da kriegst du mich nicht. Ich war schon immer heimatverbunden. Mir hat gereicht, was ich hier habe. Ausland hat mir Angst gemacht, ganz ehrlich. So viele fremde Leute, fremde Sprache, fremde Kultur. Nö, da habe ich gesagt, nee, Gott, da nicht. Und es war lange Jahre auch gar kein Problem. Ich bin mit meiner Beziehung mit Gott gut klargekommen. Ich bin mit dem Aber ganz gut klargekommen. Hat eigentlich alles gut gepasst. Und dann so Mitte 20, da ist Beziehung, hat sich da so gerade so am Ende geneigt. Unter anderem, weil die junge Dame ins Ausland gehen wollte. Und um sie nicht zu verlieren, wäre ich sogar bereit gewesen, habe ihr gesagt, wenn du gehst, ich gehe mit. Hätte auch sogar eine Situation gegeben, wo es gepasst hätte, auch mit dem Beruf. Habe ich gesagt, ich werde mitgehen. Gut, glücklicherweise wurde nichts draus, also mit beidem nichts. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was dann kommt. Dass es problematisch war. Zur jungen Dame sage ich, ach, für dich gehe ich. Zu Gott habe ich gesagt, für dich gehe ich nicht. Und wenn man dann zu Gott sagt, du bist die Nummer eins in meinem Leben, dann ist es ein Konflikt. Weil Gott nimmt die als Aussage, die wir machen, sehr ernst. Wenn man zu ihm sagt, du bist alles, dann muss man damit rechnen, dass er das ernst nimmt. Dann sind aber noch ein paar Jahre vergangen. Ich konnte dann noch so weit in Frieden weiterleben. Und dann hat mich Gott berufen. Damals als Zeltmeister in die Zeltmission. Die ist in Leichingen ansässig. Und es kam sehr überraschend, aber so das Empfinden in die Berufung, die war so stark, dass ich mich sofort bei der Zeltmission gemeldet habe. Und bin dann auch gleich genommen worden als Zeltmeister. Handwerklich gesehen war sowas schon mein Ding. Zelte aufbauen, große Zelte aufbauen. Hab das technische Verständnis, ist mir gleich gelungen, hab da gar keine Schwierigkeit gehabt. Und ja, schaue, dass so der Aufbau und Ablauf funktioniert, alles kein Thema. Aber es gehört viel mehr dazu. Es gehört sehr, sehr viel zu organisieren dazu. Die Einsätze zu organisieren, die Zollformalitäten zu organisieren, die ganze Ehrenamtliche, die ganze Fahrzeuge, die Zelte instandhalten. Da gehört so viel dazu. Und jeder, der mich kennt, weiß, das ist gar nicht mein Ding. Und zwar so richtig gar nicht. Und war es damals auch nicht. Vielleicht sogar noch weniger. Um so vieles zuständig zu sein und organisieren zu müssen und alles im Blick zu haben, das ist für mich ein Graus. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Und das überfordert mich. Aber das wusste ich auch damals schon. So naiv war ich nicht. Aber ich habe halt gedacht, wenn Gott beruft, dann wird er es schon auch machen, dass es funktioniert. Wenn Gott beruft, irgendwohin, dann gibt er auch die Fähigkeiten. Dann muss irgendwas irgendwie muss das funktionieren. Und damals habe ich es dann gemacht wie der Petrus, ich habe alles aufgegeben. Tolle Wohnung, schickes Auto, guter Job und bin mir Zeltmission losgezogen. Und schon nach kurzer Zeit habe ich total versagt. Ich konnte, wie schon gesagt, ich konnte LKW fahren, ich konnte ein Zelt aufbauen, aber es war nur ein kleiner Teil der Aufgabe. Die ganzen anderen Dinge, konnte ich einfach nicht. Die haben mich total überfordert. Und das Wunder, das ich eigentlich erwartet habe, das ist ausgeblieben. Dass Gott es irgendwie regelt. Ein paar Monate habe ich hinter mir gehabt. Hatte bis dahin nur Einsätze. Jetzt schon was zum Trinken bringen. Nur Einsätze in Deutschland hinter mir und musste auch gar nicht viel organisieren. Weil der damalige Zeltmeister war noch da und der hat das alles geregelt und gemacht. Aber mir hat es völlig gereicht, ihm zuzuschauen. Was er alles gemacht hat, wo er telefoniert und hin und her gerannt ist. Ich habe da schon Schweißpickel gekriegt vom Zuschauer. Und das hat mich so unter Stress gesetzt, dass einfach das Wissen, ich soll das auch machen. Ich wäre in der Zeit damals schon kurz vor dem Burnout gewesen. Das hat mich sowas von überfordert. Aber Gott war gnädig. Gott hat es eh zugelassen, dass ich so in den Burnout reinrasseln muss. Dankeschön, ich nehme es. Er hat eine Möglichkeit gehabt, zwar eine ganz schön heftige Möglichkeit, aber er hat eine Möglichkeit gefunden, wie ich da rausgekommen bin wieder, ohne mein Gesicht zu verlieren. Ich bin damals dann unterwegs in Tschechien gewesen, das war mein erster Einsatz ins Ausland. Und wenige Kilometer vom Einsatzort ist mein LKW auf meiner Spur entgegengekommen, hat mich etwas von der Straße abdrängt. Und dann, so unerfahren wie ich war, habe ich noch einen Fahrfehler gemacht und habe dabei voller Fahrt der LKW umgeschmissen. War ein ordentlicher Unfall. Ich war eingeklemmt, konnte mir aber selber noch so weit rausretten. Bin dann etwas verwirrt rumgelaufen, weil es mir doch nicht so gut ging. Irgendwann kam der Krankenwagen und hat mich dann ins Krankenhaus gebracht. Und dort lag ich dann im Krankenhaus, in so einem Kellerraum, leicht dämmeriges Licht, gekachelte Wände, keine Brille da, kein Mensch da, ich hatte Schmerzen und so lag ich dann da. Ich sage euch, auch viel mehr braucht es eigentlich nicht, dass man mal eine anständige Panik kriegen kann. Aber ich war sowas von ruhig, sage ich euch. Da habe ich, Gott glaubt, das erste Mal sowas von intensiv erlebt. Ich bin da gelegen mit all dem, was so um mich rum war und nicht funktioniert hat. Und er hat mir eine Ruhe geschenkt. Er hat mir eine Ruhe geschenkt, die war nicht von dieser Welt. Da war ein Friede, der war höher als alle Vernunft. Und so habe ich da Gott erlebt, in all dem Versagen, in all dem, was nicht funktioniert hat. Eine Woche später konnte ich dann schon wieder heim und war da erstmal froh drüber, konnte kündigen, konnte die Zeit der Krankheit nutzen, da irgendwo wieder auf die Füße zu kommen. Aber was dann kam, war eine ganz schön üble Zeit. Dann stellt euch die Situation vor. Ich war von Gott berufen, ich bin voll brennend losgerannt, habe alles hinter mir gelassen und dann total versagt. Der Unfall hat mich vor der Kündigung gerettet, die sicher in absehbarer Zeit hätte kommen müssen, weil ich es einfach nicht konnte. Ich war ein Versager. Und wie Petrus, er konnte nicht einmal eine Stunde vor Jesus wachen. Und als es dann hart in hart kam, hat er ihn verleugnet. Und genauso fühlte ich mich damals auch. In meine Augen hatte ich Gott bitterlich enttäuscht. Ich war ein Versager. Zunächst zu gebrauchen. Er hat mich berufen, also hätte ich es auch gefälligst können, schaffen müssen. Wer mich hier in der Gemeinde kennt, der ahnt vielleicht gar nichts mehr davon, ja, was das für eine harte Zeit war und wie es damals in mir ausgesehen hat. Ihr ahnt deshalb nichts mehr davon, weil ich meinen Frieden mit Gott drüber machen konnte. Aber ich will gar nicht beschönigen, das hat einige Jahre gedauert. Warum erzähle ich euch das alles? Ich erzähle euch das, weil es vielleicht dem einen oder anderen in seinem Leben auch so geht. Dass er in einer Stelle steht oder an einer Stelle stand, wo er versagt hat. Das kann in der Partnerschaft gewesen sein, mit den Kindern, im Gemeindeumfeld. Und da gibt es sicher noch viele, viele Themen. Oft selbstverschuldet, oft sind es äußere Umstände. Und plötzlich ergibt eines das andere. Man versagt. Und das Naheliegendste, was man dann oft macht, wenn man so hingefallen ist, wenn man so gestürzt ist, ist, dass man liegen bleibt. Da kommt Trauer, Frust, Scham und Selbstmitleid. Die andere, die steht auf und kämpft und sagt, sowas passiert mir nie wieder. Und dann wird sie hart. Wir als Christen, wir haben noch einen dritten Weg. Und da können die ersten zwei auch mit drin sein. Wir dürfen heil werden. Wir dürfen Vergebung erfahren. Aber wie kommt man mit so einem Versagen klar? Wie kommt man da Gott gegenüber klar? Mir hat damals eine Bibelstelle aus Johannes 21 geholfen, so der erste Schritt heil zu werden. Und das ist die Stelle, in der Petrus Jesus verraten hatte und ihn Jesus später dreimal fragte, ob er ihn lieb hat. Jesus kann und will vergeben. Aber er will auch sicher sein, dass wir das verstehen. Ich glaube deswegen auch die mehrmalige Frage, dass wir sicher sind, was für Antwort wir geben. Und wenn selbst Petrus, der aus dem Boot ausstieg und übers Wasser ging, wenn selbst Petrus, der voller Inbrunst zu Jesus sagte, dass er für ihn in den Tod gehen wird, wenn dieser Petrus so kläglich scheidet, wer bin ich, dass mir das nicht passieren kann? Und wenn er so versagt hat, dann durfte ich auch versagen. Und Jesus hat ihm das vergeben und so wusste ich auch, dass er mir vergeben kann und vergeben wird. Aber in diesem Punkt war ich relativ schnell, dass ich Gott um Vergebung bitte und war mir sicher, dass er mir auch vergeben hat. Aber, jetzt kommt ein ganz dickes Aber, ich konnte mir selber nicht vergeben. Hallo? Von Gott berufen und dann versagt, kann es denn was Schlimmeres geben? Es hat noch einige Jahre gedauert, bis ich auch darüber Frieden gefunden habe. Und damals hat mir die Geschichte von Petrus weitergeholfen, als er aus dem Boot ausstieg und übers Wasser ging. Mir wurde klar, dass meine Situation damals so ähnlich war. Wenn du, Herr, sagst, ich soll gehen, dann gehe ich und ich bin gegangen. Dabei war Gott schon lang klar, dass es mit mir und dem Zeltmeister nichts wird. Aber er wollte wissen, ob ich für ihn alles gebe. Ob ich aus dem Boot aussteige oder ob ich lieber im Boot bleibe, wo es sicher ist. Ob ich ihm gehöre, wieder besseren Wissens. Ihm war es klar, mir war es klar. Aber wenn er ruft, das war für mich der Schlüsselmoment zum Heilwerden. Ich habe es erkannt, dass es bei mir gar nicht darauf ankam, ob ich auf dem Wasser laufen kann. Das war gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt war, ob ich auf dem Boot aussteige. Gott wollte das von mir wissen, weil dieser Bereich hat ihm vorher noch nicht gehört. Das war der Bereich, wo ich zu Gott gesagt habe, dir gehört alles, aber... Und das wollte er wissen. Und es war auf meine Beziehung zu Gott war das wichtig, dass sie wieder heil wird und mir selbst vergeben konnte. Denn was hat sonst der Vergebung für einen Wert, den ich jemand anders zuspreche, wenn ich mir selber nicht vergeben kann? Oder wie sollen wir Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, wenn wir uns selber nicht lieben können, wenn wir die Liebe gar nicht im Herzen haben, an unserer Schuld festzuhalten, obwohl uns Gott schon lange vergeben hat, das ist auch eine Form von Hochmut. Denn es heißt nichts anderes, dass wir es besser wissen wie Gott. Im Nachhinein hätte mir so manches Mal gewünscht, dass da irgendjemand mal ganz deutliche Worte mit mir geredet hat, hätte. Dass er gesagt hat, Matze, was machst du eigentlich? Wenn du Gott um Vergebung bittest und bereust, dann darfst du sicher sein, dass er dir auch vergibt. Und nicht nur zum größten Teil, sondern vollständig. Die Schuld ist dann weg. Vollständig. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man das auch glaubt und dass man da Gott vertraut, dass es so ist. Und dass man die Schuld wieder zurückholt mit einem Seil, wo man es wieder herzieht zu uns und sagt, ach, das ist so schlimm. Lass dir von nichts und niemand einreden und vor allem nicht von dir selber, dass Gott zwar jedem vergeben kann, aber doch nicht mir. Für alle anderen gilt es, aber für mich gilt es nicht. Natürlich sind manche Sachen schlimm und gewesen und heftig und die können auch nach langer Zeit noch schmerzen und unangenehm sein, vielleicht auch peinlich sein, vor allem wenn wir andere Menschen verletzt haben. Vergeben heißt nicht, dass es vergessen ist. Das heißt nur, dass wir keine Schuld mehr haben. Und dann ist mir eingefallen, so die Bekehrung von Paulus. Apostelgeschichte 9 schreibt da Paulus, oder besser gesagt Saulus, wie er damals hieß, war unterwegs nach Damaskus. Er hat die Christen voller Hass verfolgt und in Damaskus wollte eine neue Gemeinde erforschen und die auch alle gefangen nehmen. Und Jesus ist ihm da begegnet und es wird gar nicht so arg darüber erzählt, aber nach dem Gespräch ist er erstmal blind gewesen und hat die 3 Tage nach Damaskus weder gegessen noch getrunken. Und ich vermute mal, dass es die Zeit war, wo auch Paulus mit seiner Schuld, mit seinem Versagen zu kämpfen hatte. Wer hat immerhin Christen verfolgt? Er hat Jesu Kinder verfolgt, dem Jesus, dem er gerade eben begegnet ist und der in sein Herz reingekommen ist. Und wie ging es weiter mit Paulus? Hat sich der Paulus voller Selbstmitleid irgendwo in die Ecke geguckt und hat gesagt, boah, ich bin so schlecht und ich bin zu nichts mehr nütze? Oder hat er vielmehr seine ganze Schuld und seine ganze Last abgegeben, abgelegt und ist voller Zuversicht neu durchgestartet? Und wie viel dünner wäre die Bibel, wenn Paulus liegen geblieben wäre? Wenn er nicht aufgestanden wäre? Wenn er die Vergebung nicht zu 100% angenommen hätte? Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, eine gewisse Zeit niedergeschlagen zu sein, wenn man so gestrauchelt ist, wenn man Schuld auf sich geladen hat, wenn man einfach hingefallen ist. Aber es darf nicht unser weiteres Leben bestimmen. Hinzufallen ist schlimm. Und liegen zu bleiben, das ist eine Tragödie. Wenn man seine Schuld oder sein Versagen bei sich behält, dann hat man Gott nicht alles im Leben gegeben. Dann haben wir einen kleinen oder einen großen Teil für uns behalten. Ich habe selbst erlebt, wenn man Gott nur 99% von seinem Leben gibt, dass Gott es nicht reicht. Auch das letzte Prozent ist ihm wichtig. Denkt an die Geschichte vom verlorenen Schaf. Darin erzählt Jesus, dass nicht ein einziges verloren gehen soll, sondern er hat sie auf den Weg gemacht, das eine zu suchen, dass die 100 wieder voll sind. Es war ihm wichtig. Er hat auch gesagt, 99 reicht mir. Und ich nehme einfach die Freiheit und beziehe das auf unser Leben ein. Wenn auch das letzte Prozent von uns Gott gehört, wenn man unser letztes Prozent auch Gott zur Verfügung stellt, dann freut sich der ganze Himmel drüber, wie über das letzte Schaf. Und da ist jetzt die Frage an dich, wie geht es dir mit dem letzten 1, 2, 5, 10%? Egal wie viel oder wie wenig das ist, wenn was fehlt, dann ist es nicht vollständig. Und Jesus wünscht sich nichts mehr als das, dass du alles in deinem Leben ihm zur Verfügung stellst, dass in jedem Bereich deines Lebens die Herrschaft hat. Das ist das, was er von uns möchte. Es ist großartig und totaler Gnade, wie viel wir mit Gott erleben dürfen, auch wenn wir noch nicht alles ihm gegeben haben. Auf das Schrein der Gnade. Und stellt euch mal vor, wie das sein könnte, wenn wir alle unsere Kanäle auf Empfang schaltet, wie mir Gott wirklich alles öffnet, wenn nichts mehr von seiner Güte und von seiner Gnade und von seinen Wundern an uns abprallt, an den Stelle, wo man sagt, das ist mein Ding. Und da frage ich euch, willst du, der du vielleicht verletzt bist, der du in irgendeiner Weise das Gefühl hast und das Wissen versagt zu haben und dir nicht vergeben kannst, willst du heil werden? Willst du alles loslassen und vollständig wiederhergestellt werden? Willst du in Zukunft nicht mehr die Einflüsterung des Satans zuhören, der sagt, dass du nicht gut genug bist? Ich lade euch ein, jetzt 2 Minuten mit mir die Augen zu schließen. Und dann stellt euch vor, wie Jesus durch die Reihe geht. Und er bleibt vor dir stehen, schaut dir in die Augen und fragt dich, vertraust du mir? Liebst du mich? Liebst du mich mehr als alle anderen? Bist du mir bereit, mir alles zu geben, so wie ich alles für dich gab? Bist du bereit, dass sich die Dinge in deinem Leben ändern? Bist du bereit, es heute zu tun? Du willst noch Jahre warten? Und ihr, die ihr zuversichtlich seid, dass Jesus schon alle Bereiche eures Lebens der Herr ist und ihm alles gehört, ich bitte euch, nützt die Zeit und betet für die, die jetzt noch mit sich ringen. Ich bitte euch, leise zu beten. Und ihr, die ihr erkannt habt, dass noch Schuld in eurem Leben ist, dass es eine Schuld gibt, die ihr nicht selber nicht verzeihen könnt, die euch auf der Seele liegt. Oder ihr, die ihr wisst, dass Gott in jedem Bereich der Herr ist in eurem Leben. Euch lade ich ein, dies jetzt zu ändern. Und es ist keine Sache von 2 Minuten, aber es kann ein Anfang sein. Sagt einfach Ja zu Gott. Lade euch ein, schließt die Augen, 2 Minuten Stille. Sagt zu Gott, was euch bewegt und denkt dran, er ist ein gnädiger Gott. Aber er nimmt die Aussagen ernst, die er jetzt trifft. Wenn du gerade Gott eine Zusage gemacht hast, dich verändern zu lassen und ganze Sachen mit ihm zu machen, dann lade ich dich ein, geh nach dem Lobpreis vor zur Flipchart und schreib dort deinen Namen drauf, um sichtbar zu sein um sichtbar zu machen vor uns, vor der Gemeinde, vor der unsichtbaren Welt und zum sagen, Jesus, ich gehöre zu dir. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir meine Schuld, ich gebe dir mein Versagen, ich gebe dir mein Unvermögen. Und auch wenn ihr schon voll mit dabei seid mit Jesus und schon voll erfüllt seid mit ihm und ihm alles gebt, wenn ihr das neu bekennen wollt, dann schreibt auch euer Name drauf. Ich bin mir sicher, dass für jeden Einzelnen, wo sich heute hat bewegen lassen, die Engel im Himmel jubeln und sich freuen. Und ja, für jeden einzelnen Lama, wo da steht, wird ein Jubel ausbrechen. Und ich wünsche mir, dass nach dem Gottesdienst die Engel heiser sind. Amen.